liebe FCG Oldenburg und all die anderen, die ihr heute mit am Start seid. Es ist schön, dass du dein Handy, dein Notebook, dein Fernseher angemacht hast und heute mit dabei bist. Dass du eingeschaltet hast, hoffentlich sitzt du ganz gemütlich auf deinem Sofa, hast eine schöne Tasse Kaffee in der Hand, freust dich mit deiner Familie, mit deinen Kindern drumherum und genießt die nächsten 30 Minuten mit mir. Wir alle sind in einer besonderen Situation und so darf ich dich heute zum Gottesdienst in der FCG Oldenburg begrüßen, auch wenn du nicht da bist, aber es hoffentlich von zu Hause aus genießt und die nächsten 30 Minuten mit mir hoffentlich eine gute Zeit verbringst. Momentan ist ja vieles ganz anders als sonst. Bei uns ist es eigentlich so in der Familie, ich bin derjenige, der einkaufen geht. Ich bin derjenige, der zum Lidl, zum Aldi und sonst wohin fährt. Und auch in der Corona-Krise mache ich das. Nur normalerweise habe ich meine Kinder dabei. Meine Kinder, die dann gerne all die schönen Dinge angrabbeln. Und jetzt in dieser Zeit, da fährt man einfach allein. Und das Ganze ist auch noch ein Ausdruck von echter Nächstenliebe, damit die kleinen Virentransporter nicht alle Dinge angrabbeln. Ist das nicht großartig? Gleichzeitig hat man noch eine ganz entspannte Zeit. Man hält Abstand zu den Leuten und man hat auch nicht ständig die Diskussion, ob irgendwelche kleinen Osterhäschen oder bunt gefärbten Eier noch mitgenommen werden müssen. Ja, wir sind mitten in dieser Vor-Osterzeit und irgendwie zieht das in dieser Krise auch zumindest an mir ein ganzes Stück einfach so dran vorbei. Dabei liegt doch gerade in dem Moment der Menschheitsgeschichte, den wir an Ostern feiern, der Schlüssel, um Krisen zu meistern. Hoffnungsvoll zu bleiben und sich nicht von der Angst überwältigen zu lassen. Als Kirche beschäftigen wir uns in unserer Predigtreihe mit diesem erstaunlichsten Ereignis der Menschheitsgeschichte. Wir glauben zutiefst, dass das, was wir an dem Osterwochenende feiern, nämlich den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus vor 2000 Jahren, dass das auch heute noch eine Wirksamkeit, eine echte Veränderungskraft für unser Leben bereithält. Unsere Predigtreihe heißt Verwunderlich, die Kraft des Kreuzes heute. Heute will ich aber mit euch nicht nur ein Kreuz anschauen, sondern ich will den Blick mit euch werfen auf drei Kreuze. Vielleicht bist du jemand, der gar nicht so in der Bibel unterwegs ist, dich mit dem biblischen Text nicht so auskennt, deswegen möchte ich ein bisschen in diesen Kontext mit hineinnehmen, in diese Geschichte, wo wir uns nachher einige Verse lesen werden aus dem Lukas-Evangelium. Jesus Christus wird von den Römern gefangen genommen und er wird zum Tode verurteilt. Eine der gängigsten und grausamsten Methoden der römischen Armee, mit der sie Aufständische hingerichtet haben, um es für alle sichtbar zu machen, was mit denen passiert, die sich gegen sie erheben, war, sie ans Kreuz zu schlagen. Auf dem Berg vor den Stadttoren von Jerusalem wird das Urteil vollzogen. Neben Jesus werden noch zwei andere Männer hingerichtet. Alle drei werden an ein Kreuz gehängt, dieses Kreuz wird aufgerichtet und dort sterben sie elendig. Jesus in der Mitte und die Verbrecher links und rechts von ihnen. Die führenden Männer des Volkes und die römischen Soldaten treiben ihren Spott mit den Hingerichteten. Sie stehen unterm Kreuz und höhnen über sie. Jesus, du willst der Sohn Gottes sein? Na dann rette dich doch! Wenn du ein König bist, dann wird dir schon jemand zu Hilfe eilen. Und auch die beiden Verbrecher, die dort mit Jesus verurteilt werden, sie lachen über ihn. Sie machen sich über ihn lustig. Bis zu dem Moment, wo Jesus betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und hier steigen wir ein in unseren Text für heute aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 23, Abvers 39. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte, du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht, fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich, sagte er zu ihm. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Jeder dieser drei Männer, die dort am Kreuz hängen, sagt etwas. Und wenn wir gut zuhören, wenn wir mal genau hinhören, was sie eigentlich sagen, dann ist da eine Menge für uns drin, was wir lernen können, obwohl dieses Erlebnis schon so lange her ist. bei dem ersten Sterbenden, da können wir etwas hören von dem einfachsten Fehler, den man in seinem Leben machen kann. Wenn wir dem zweiten Sterbenden zuhören, können wir das schwerste Eingeständnis der Welt vernehmen. Und wenn wir dem dritten Sterbenden Aufmerksamkeit schenken, erfahren wir etwas über das größte Geschenk, was diese Welt jemals gesehen hat. Und genau das möchte ich mit euch tun, genau hinhören, was haben diese drei Männer dort an dem Kreuz eigentlich gesagt. Der erste Sterbende ist dieser Verbrecher und wie wir gerade gelesen haben, sind seine Worte, dass er sagt, du bist doch der Messias, oder nicht? Du bist doch der Christus, dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Er versteht überhaupt nicht, wer Jesus eigentlich ist. Er versteht die Bedeutung des Todes Jesu nicht und er macht damit den einfachsten Fehler, den man in Bezug auf Jesus überhaupt machen kann. Und das meine ich in keiner Weise abwertend. Keiner von uns sollte sich über diesen Verbrecher irgendwie erheben, sondern wir sollten von diesem Mann lernen, mit Obacht draufschauen, wie leicht es passieren kann, dass wir Jesus verpassen. Er verpasst Jesus aus zweierlei Gründen. Das eine ist die Menge, die Menschen um ihn herum. Der Verbrecher hat Jesus verspottet, hat sich über ihn lustig gemacht. Und wenn man sich das anschaut, nun ja, alle Menschen, die dort waren, haben sich über Jesus irgendwie lustig gemacht. Oder zumindest fast alle. In den Versen vor unserem Text, den wir gelesen haben, heißt es, dass die führenden Männer die religiöse Oberschicht des Volkes Jesus verspottet haben. Das religiöse Volk hat ihn verlacht. Sie sagen, das kann gar nicht der Auserwählte sein. Denn wenn er der Auserwählte wäre, dann könnten wir das, was wir mit ihm tun, gar nicht machen. Er kann nicht der Auserwählte sein. Und auch die Römer, diese Besatzungsmacht, die verspotteten ihn. Das säkulare Volk, sie lachten darüber und sagen, das soll ein König sein, jemand, der ans Kreuz geschlagen wird, an einem Holz hängend, an einem Baum genagelt. Das kann kein König sein. Und beide Gruppen würden sich nie auf irgendetwas einigen. Auf der einen Seite die bibelgläubigen Pharisäer, auf der anderen Seite diese brutalen und weltlichen Römer, die würden eigentlich nicht mal miteinander reden. Aber in diesem Punkt sind sie sich komischerweise einig. Sie sagen, das Kreuz ist dumm. Das Kreuz macht keinen Sinn. Wer am Kreuz stirbt, der kann nicht derjenige sein, der der Auserwählte ist. Vielleicht bist du ein bisschen im Filmmetier unterwegs. Vielleicht bist du auch schon alt genug, um die Trilogie Matrix zu kennen. In diesem Film gibt es einen Typen mit Namen Neo. Er ist der eine, der Auserwählte, der Retter, der die Menschheit aus der Unterdrückung der Maschinen führen soll. Und es gibt natürlich auch einen Bösewicht, einen Gegenspieler, den Agent Smith, der ihn töten will. Und dieser Bösewicht sagt zu allen, wenn er ihm begegnet, hey, wenn er, dieser Neo, derjenige sein soll, dieser Auserwählte, der Messias, der die Menschheit retten soll, sollte ich ihn nicht töten können. Das darf nicht funktionieren. Wenn er der Retter ist, dann kann ich ihn gar nicht töten. Aber ich bin doch gerade dabei, ihm das Leben zu nehmen. Wie kann er also derjenige sein, der hier noch irgendjemanden rettet? Genau in der Minute, vielleicht hast du diesen Film gesehen, in der er Neo töten will, kommt dieser Endkampf, Neo vernichtet ihn, geht in ihm auf und der wird zerstört. Aber warum ist es eigentlich so? In all diesen Filmen, der Held kann nicht sterben. Der König kann nicht sterben, der Retter kann nicht sterben. Naja, wenn es so wäre, dann würde es diese Filme ja nicht geben. Der Auserwählte kann nicht sterben. Und so war es auch damals. Jesus konnte nicht sterben, oder? Und so ist es normal und sehr verständlich, dass dieser Mann Jesus verspottet hat. Jesus hätte doch gar nicht zerstört werden können, oder? Die Römer, die religiösen Führer, sie sind sich einig, dass das Evangelium keinen Sinn macht. Eine Botschaft von einer Vorstellung, dass eine schwachende, leidende Gestalt dort an ein Kreuz genagelt, durch Gnade nur die Menschen retten kann, die auch zustimmen, dass sie schwach und sündig sind. Was soll das für eine Botschaft sein? Aber dieses Kreuz steht Kopf. Es macht irgendwie keinen Sinn. Und natürlich wird der Verbrecher mit allen anderen zusammen Jesus verspotten. Er wird einfach davon mitgerissen. Sie machen sich über ihn lustig. Was für eine Witzfigur, die dort am Kreuz hängt. Und auch heute ist es einfach, Jesus zu verpassen.
dass er so an einem vorbeizieht, wenn die Menge um uns herum doch sagt, das alles macht gar keinen Sinn. Da soll jemand gestorben sein. Welche Bedeutung sollte das haben? Der zweite Punkt, warum dieser Verbrecher Jesus verpasst, ist dieser. Er hat eine Prüfung für Jesus. Er sagt, ich habe einen Test, ich habe eine Prüfung für dich und wenn du den Test bestanden hast, dann werde ich an dich glauben. Was beinhaltet dieser Test? Jesus hatte doch schon in der Zeit, in der er auf dieser Welt gelebt hat, alle möglichen Zeichen gegeben. Er hat Wunder vollbracht, er hat gelehrt, der Charakter Jesu spricht für sich. Die Lehren Jesu, seine Ansprüche an ein gesellschaftliches Miteinander. All das waren doch Zeichen gewesen, um entscheiden zu können, ob er der eine, der Auserwählte ist. Aber das ist gar nicht das, was der Verbrecher will. Er sagt, ich werde an dich glauben, wenn du mich hier aus meiner Situation rausholst. Ich habe ein sehr dringendes Bedürfnis. Ich blute, ich verrecke, ich ersticke gerade. Ich werde bald sterben. Ich habe diese Not und wenn du mich hier rausholst, dann glaube ich, dass du der Messias bist. Das ist doch natürlich, oder? Wer von uns hat sich nicht in einer schwierigen Situation, in einer schwierigen Zeit an Gott gewandt und gesagt, wenn du Gott bist, dann kannst du das beweisen, indem du mich jetzt hier rausholst. Gott, das ist deine Chance, um mir zu begegnen. Das geht doch vielen von uns so, immer wieder. Und deshalb ist es so einfach, Jesus zu verpassen. Gott, ich weiß, dass es dich gibt, wenn du das machst, was ich gerade für richtig halte. Aber so funktioniert es nicht. Und weißt du warum? Wenn ich zu Gott komme und sage, ich werde wissen, dass du Gott bist, wenn du mir zustimmst und meine Vorstellungen, meine Pläne umsetzt, meiner Ansicht nach müsste dieses und jenes geschehen, so muss mein Leben verlaufen. Und wenn du Gott es nun so regelst, dann bin ich sicher, dass du Gott bist. Wenn das meine Herangehensweise ist, dann ist es für Gott keine Bewährungsprobe, sondern ich möchte einfach einen großen, einen göttlichen, allmächtigen und persönlichen Assistenten haben. Das ist es. Zu meinem persönlichen Assistenten kann ich nämlich sagen, du, ich hätte morgen Abend, würde ich gerne eine Feier machen mit 30 Leuten. Organisier das bitte. Tu es. Und dein Assistent wird sagen, oh ja, großer Meister, das werde ich tun. Auch in Corona-Zeiten werde ich 30 Leute zusammenbringen. In dieser Zeit werde ich den Coronavirus fernhalten. Ich bin ja allmächtig und du gebietest mir und ich werde es tun. Aber so werde ich Gott nicht finden, sondern ich werde ihn verpassen. Wenn mein Kriterium für die Existenz Gottes ist, ich glaube, dass du bist, wenn du mich vom Kreuz runterholst, wenn du mir hilfst, jetzt in meinem persönlichen Bedürfnis, das, was ich gerade vor Augen habe, da meinst du in Wirklichkeit, dass es einen Gott gibt, der groß genug ist, um das alles tun zu können. Und doch kann er nicht klüger sein als du. Im Bild gesprochen, dieser Gott soll ein Hulk sein, der alle Fähigkeiten hat, aber mit einem Erbsenhirn. Aber das Ding ist, wenn es einen Gott gibt, der groß genug ist, um all das zu tun, muss dieser Gott mehr darüber wissen, wie mein Leben eigentlich verlaufen sollte. Der einen Plan hat, der jenseits meiner Weisheit, meiner Gedanken liegt. Der Verbrecher am Kreuz und häufig genug auch wir wollen einen allmächtigen Gott, der tut, was man ihm bittet. Der aber nicht klüger ist als wir selbst. Denn wenn wir sagen, nein, ich werde dich nicht von diesem Kreuz holen. Wenn er das sagt und sagt, mein Plan ist ein anderer, dann sagen wir, du existierst nicht. So werden wir Gott nicht begegnen. So leicht, so einfach kann es sein, Jesus zu verpassen und das Kreuz misszuverstehen. Beim zweiten Verbrecher sehen wir etwas davon, wie er Jesus findet. Und das hängt zusammen mit dem schwersten Eingeständnis, mit dem schwierigsten, was man zugeben kann, dass man sich machen kann, das härteste Eingeständnis, das es überhaupt nur gibt. Ich lese nochmal Vers 40, da heißt es, aber der andere wies ihn zurecht. Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich, sagte er zu ihm. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Dieser Mann erkennt den Unterschied zwischen Gott als Mittel zum Zweck und Gott als Zielpunkt. Beide Männer, beide Verbrecher sind in Schwierigkeiten. Sie haben beide ein dringendes Bedürfnis nach Leben und beide wenden sich in ihren Schwierigkeiten an Gott. aber nur einer von ihnen wird verändert und einer von ihnen eben nicht. So viele Menschen wenden sich in ihren Problemen an Gott. Vielleicht nur im ganz kurzen Stoßgebet, selbst die Menschen, die eigentlich nicht glauben, dass es Gott gibt. Aber viele Menschen erfahren keine Veränderung. Warum? Weil ich glaube, es braucht diesen Moment, geistlich zu erwachen und den Unterschied zu erkennen zwischen Gott als Mittel zum Zweck, er soll meine Dinge, meine Pläne umsetzen und erfüllen, und Gott als eigentlichen Zielpunkt, auf das, worauf es hinausläuft. Der erste Verbrecher sagt, ich werde bei dir sein, ich werde dir folgen, ich werde an dich glauben, ich werde was auch immer, ich werde mit dir sein, wenn du mich aus meiner Not herausholst. Der zweite Verbrecher sagt, ich werde alles auf mich nehmen. Ich werde alles ertragen, wenn ich nur bei dir sein kann. Er bittet nicht darum, vom Kreuz zu steigen. Hätte er das Angebot bekommen, du kannst herunterkommen, er hätte es sicherlich angenommen, oh ja. Aber sein Bedürfnis steht nicht im Mittelpunkt. Sein menschliches Bedürfnis, was ja total nachvollziehbar ist. Wenn in uns etwas erwacht und unsere Nähe zu Jesus wächst, beginnen wir unsere tatsächliche Situation zu erkennen. Zu merken, wie unser Herz tatsächlich funktioniert. Welche Abgründe dort eigentlich aufgehen. Wenn mein Statement ist, Jesus, ich werde mit dir sein, wenn du meine Bedürfnisse erfüllst, dann setze ich damit etwas Verhandelbares und etwas Nicht-Verhandelbares fest. Das Verhandelbare ist Gott. Der muss sich irgendwie bewegen. Das Nicht-Verhandelbare sind meine Bedürfnisse, mein Plan, an den sich alles andere auszurichten hat. Aber mein Fokus sollte nicht auf der Veränderung der Umstände oder auf der Erfüllung meiner Bedürfnisse liegen, sondern Gott selbst muss zu meinem Zielpunkt werden. Dem ersten Verbrecher geht es darum, seine Haut zu retten. Der zweite Verbrecher sagt uns, dass wir uns mehr um unsere Seele kümmern sollten als um unsere Haut. Das, was sich dieser Verbrecher, dieser Zweite eingesteht, ist etwas, was wir nicht tun können, wenn Gott uns nicht dabei hilft. Er sagt, wir werden zu Recht bestraft, wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Dieser Verbrecher war kein gewöhnlicher Dieb, der Leute überfallen hat zu seinem eigenen Vorteil. Wenn man sich das anschaut, sowohl das griechische Wort, was dort in einigen Evangelien gebraucht wird, als auch die Art der Hinrichtung, lassen darauf schließen, dass diese beiden Verbrecher Aufständische waren. Eine Art Guerilla, Freiheitskämpfer, die gegen die römische Besatzungsmacht kämpften. Niemals meinte dieser Mann mit seinen Worten, hey, wir werden fair und zu Recht von den Römern verurteilt. Das würde er nicht sagen. Er meint mit seinem Ausspruch auch nicht, dass sie es verdient hätten, in die Hände Roms zu fallen. Sie waren Freiheitskämpfer, die für Gerechtigkeit gekämpft haben. Was meint er also mit den Worten, die er dort gebraucht hat? Er meint, wir verdienen es, wegen unserer Sünden von Gott verurteilt zu werden. Wir verdienen es, zu sterben. Ich glaube, das ist das Schwerste, was man in dieser Welt überhaupt zugeben kann, was man sich eingestehen kann. Ich stehe vor Gott und mein Leben reicht nicht aus. Ich bin schuldig geworden. Und doch ist es absolut notwendig, um das größte Geschenk, was es auf dieser Welt gibt, zu bekommen. Und damit geht es zum dritten Kreuz. Der dritte sterbende Jesus. Und in seinen Worten wird dieses größte Geschenk der Welt hörbar. In Vers 43 heißt es, Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Was bietet Jesus eigentlich hier an? Was lesen wir, was hast du, wenn du diesen Text schon mal gelesen hast, da rausgehörst als allererstes? Weil du mich angenommen hast, wirst du, wenn du stirbst, mit mir im Paradies sein. Du wirst eines Tages, wenn du stirbst, in den Himmel kommen. Das scheint im Zentrum zu stehen. Aber das wird dem, was Jesus dort sagt, nicht in Gänze gerecht. Weil etwas noch viel Großartigeres dahinter steckt. Im Kern dieses Satzes steht nicht das Paradies, sondern steht mit mir. Du wirst bei mir, du wirst mit mir sein. Und dieses Wort mit bedeutet so viel mehr, als wenn ich zum Beispiel sage, ich war mit Jonathan bei einem Fußballspiel. Da wäre dieses Ereignis, das Fußballspiel im Fokus. Aber das, was Jesus sagt, das, was dahinter steckt, ist dieses mit mir. Das ist nichts Beiläufiges, sondern das Eigentliche. In Johannes 17 betet Jesus das hohe priesterliche Gebet und er betet zu seinem Vater und sagt, Vater, ich möchte, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind. Das heißt, dass sie mit mir sind, in meiner Gegenwart. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. In Vers 23 heißt es, dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Jesus sagt also, ich gehe zum Kreuz, ich nehme das auf mich, damit sie bei mir sein können. Und du, Gott, genauso auf sie schaust und sie genauso lieben kannst und sie genauso liebst, wie du mich, deinen eigenen Sohn, liebst. In Epheser 2, Vers 4 bis 6 heißt es, doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Schon mal gelesen? Hast du schon mal auf die Zeiten geachtet, die dort verwendet werden? Man könnte ja fast denken, es sei ein bisschen fehlerhaft und vielleicht hat der Autor sich versehen. Aber da ist eine Vergangenheits- und eine Gegenwartsform benutzt. Er wird uns nicht erst irgendwann auferwecken und einen Platz in der himmlischen Welt im Paradies geben. Nein, er hat es schon jetzt getan. Okay, so eine geistliche Auferstehung, da mag man noch mitgehen im Kopf irgendwie. Aber hier heißt es auch, er hat uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus sind. Als Nachfolger Jesu sitzt du schon heute auf deinem Platz in der himmlischen Welt. Nicht erst, wenn du gestorben bist und in den Himmel kommst. Jesus sagt zu dem Verbrecher, ob du heute stirbst oder nicht, ist gar nicht das Entscheidende. Heute wirst du da sein, wo ich hingehe. Ich werde verherrlicht. Ich bin dabei, Errettung zu vollbringen. Ich bin dabei, in die Herrlichkeit meines Vaters gehoben zu werden. Und mein Gebet und mein Zuspruch an dich ist, dass du bei mir sein wirst. So häufig haben wir im Kopf, dass Jesus sagen würde, wenn du an mich glauben wirst du, wenn du einmal stirbst, in den Himmel gehen. Das stimmt, aber da ist noch so viel mehr. In 1. Johannes 2 heißt es, meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, das mag erleichternd sein, dass auch der Schreiber hier schon wusste, dass auch Christen weiterhin sündigen werden, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten. Stell dir mal vor, du gehst vor Gericht, du stehst vor Gericht, bist angeklagt. Wie siehst du dort aus? Wie siehst du für den Richter aus? Welchen Eindruck mag er von dir haben? Welche Worte haben Gewicht? Wie willst du dich verteidigen? Du siehst so aus, wie dein Anwalt aussieht. Wenn dein Verteidiger intelligent ist, intelligente Sprüche hat dich gut verteidigt, wirst auch du intelligent dastehen. Ist er klug, wirst auch du klug dastehen. Wenn dein Verteidiger gewinnt, wirst auch du gewinnen. Wenn dein Verteidiger dumm ist, wirst auch du dumm dastehen und wirst vielleicht verlieren. Du bist ganz und gar abhängig von deinem Anwalt. In dem Moment, in dem du Christ wirst, ist deine Schuld nicht irgendwie abgewaschen und jetzt bist du auf dich allein gestellt. Nein, du bist bei ihm. Du bist bei Jesus. Das heißt, wenn Gott mich anschaut, sieht er einen erhabenen, auferstandenen Kopf. Er sieht den erhabenen und auferstandenen Erretter. Er sieht Jesus. Und er behandelt mich so, als ob ich alles erreicht hätte, was Jesus erreicht hat. Und warum? Jesus sagt zu dem Verbrecher, du wirst mit mir sein. Schon heute wirst du mit mir sein. Ich bin jetzt bei dir. Ich lasse mich an deiner Stelle an dieses Kreuz schlagen, damit du an meiner Seite in der Gegenwart Gottes sein kannst. Ich bin auf dieser Erde und erhalte das, was wir Menschen verdienen, damit sie bekommen, was Jesus verdient. Das ist ein Tauschgeschäft, das Großartigste, was es überhaupt gibt. Das ist das größte und unfassbarste Geschenk, das Gott uns Menschen machen konnte. Jesus wählt meinen Platz. Er trägt die Strafe, die ich verdient hätte, und schenkt mir im Gegenzug einen Platz in der Gegenwart Gottes. Christ zu sein bedeutet nicht, diesen Versuch zu unternehmen, ein besserer Mensch zu sein. Damit wird man kläglich scheitern. Das führt zu Religiosität. Sondern es bedeutet, eine Position zu haben, einen Platz in der Gegenwart des Vaters, vor Gott zu stehen, der auf mich schaut und einen perfekten, einen siegreichen Jesus sieht. Ich würde gern noch für dich beten. Das können wir ganz frei machen. Vielleicht magst du deine Augen schließen, vielleicht magst du einfach so zuhören. Aber mir ist ein Anliegen, für dich zu beten. Gerade wenn du sagst, du bist jemand, der nicht in Kontakt mit Gott steht, der diese Beziehung nicht kennt. Himmlischer Vater, ich möchte dich bitten, dass du Menschen, die jetzt zuschauen, dass du sie innerlich ansprichst und sie mit deiner Existenz konfrontierst. Ich möchte dich bitten, dass du diese Erkenntnis schenkst, dass wir schuldig sind, schuldig vor dir geworden sind. Dass wir schlechter sind, als wir uns das überhaupt irgendwie vorstellen können, als wir es uns ausmalen könnten. Aber ich möchte dich auch bitten, dass du in uns bewirkst diese Sicht dafür, dass wir geliebter sind, als wir es uns jemals vorgestellt haben. Dass wir vertreten sind, wenn wir dein Angebot annehmen für dieses Tauschgeschäft. Dass du als Anwalt Jesus für uns einstehen wirst, dass du für uns da bist. Amen. Wenn du Kontakt mit uns suchst, wenn du vielleicht auch Fragen hast, wenn du einige Sachen nicht verstanden hast, dann findest du unten in dem Kommentarfeld in der Beschreibung eine Kontaktmöglichkeit mit einer E-Mail-Adresse. Nutz gerne die Möglichkeit und schreib uns.